Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
How on earth did he get that back?
Level. Play.
Herzlich willkommen zurück, euch allen ein gesundes und frohes neues Jahr. Es gibt das Shuttle Talk Comeback und für mich ist gleich das zweite Comeback die Woche. Ich habe es nach Ewigkeiten mal wieder geschafft, ein Video auch online zu stellen. Und da gab es gleich einen Kommentar drunter von Steffen FPV5579, an den ich noch einen Shoutout an der Stelle schicken möchte. Denn er hat mir da direkt drunter kommentiert, wann endlich die neue Podcast-Folge kommt. Und er ist schon auf Entzug. Von daher jetzt hier wie versprochen die neue Folge donnerstags pünktlich. Und ja, ich bin gespannt, was sich so bei dir in den letzten Monaten getan hat. Kai, wir haben ja nur ganz sporadisch Kontakt gehabt, aber du siehst erholt, entspannt aus, hast hoffentlich die Ferien und unsere Pause auch gut nutzen können, um wieder viele Themen und viel Energie tanken zu können.
Ja, ich hab wirklich gemerkt, dass das ähnlich ist wie beim Sport, wenn man mal eine Pause macht, dass man dann mit neuer Energie und neuem Elan irgendwie in die nächste Phase dann startet. Und so geht es mir, glaube ich, mit dem Podcast hier ähnlich. Deswegen freue ich mich, dass in dem Jahr auch wieder losgeht. Und ja, ich glaube, der Stefan, so hieß er, glaube ich, war nicht der Einzige. Steffen, war nicht der Einzige, der uns geschrieben hat. Ich glaube, die Pause war natürlich ein bisschen lang, aber ich glaube, sie hat uns beiden auch, oder zumindest, ich kann nur über mich sprechen, mir gut getan. Und jetzt sind wir ja, wie gewohnt, jede Woche für euch da. Und wir haben ja vielleicht auch, dadurch, dass wir jetzt länger nicht aufgenommen haben, diese Folge, einiges aufzuholen bzw. zu besprechen.
Ja, mit Sicherheit. Es war zum einen auch direkt zum Start von mir viel Top-Badminton direkt wieder. Läuft ja aktuell auch das dritte große Turnier in Folge in Indonesien. Also da gibt es natürlich einiges, worüber wir sprechen können. Aber ja, ich habe auch die Pause echt sehr gut gebrauchen können, bei mir auch. Mal ganz schön gewesen, ein bisschen Zeit zum Durchatmen zu haben, können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen, aber ja, und es haben sich so viele Kleinigkeiten aufgestaut oder angesammelt, wo ich auch oder du auch mit Sicherheit Zuschriften bekommen haben, also müssen wir gucken, dass wir heute nicht den Zeitrahmen direkt wieder sprengen und vielleicht uns auch was für nächste Woche direkt noch aufheben können.
Ja, das kriegen wir hin, aber mit was würdest du denn gerne starten, Tobi?
Ja, wie ist denn so, wir haben ja tatsächlich, also außer ganz kurzen Nachrichten, so gar nicht miteinander Kontakt gehabt, das ist immer ganz ungewohnt. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich mit keinem anderen Menschen in unserem Leben so viel uns unterhalten, wie jetzt hier in dem Rahmen von diesem Podcast, was ja irgendwie schon verrückt ist. Aber ja, ich bin natürlich erstmal gespannt, wie geht's dir denn so? Du warst jetzt ja auch nicht in Asien mit dabei bei den Turnieren. Was hast du die letzten Wochen so natürlich auch vorrangig dann aus Badminton-Sicht getrieben? Und wie sah so deine Weihnachtspause aus? Oder wie lang war die überhaupt?
Meine Weihnachtspause sozusagen trainingsmäßig war sehr lang. Du hast ja gesagt, ich war nicht jetzt bei den Turnieren in Asien, aber ich war trotzdem in Asien, weil ich der Familie meiner Freundin über Weihnachten bzw. nach Weihnachten geflogen bin und dann auch über Silvester und da dann auch sozusagen ein bisschen ein kleines Art Trainingslager gemacht habe in China. Und das war sehr, sehr interessant, weil ich war in Shenzhen. Vielleicht ist es manchen Leuten ein Begriff, wenn nicht. Also Shenzhen gilt so als die modernste Stadt Chinas und vielleicht sogar der Welt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das super interessant, erstmal die Stadt an sich, aber auch so die Badminton, Kultur da, beziehungsweise wie da die Gegebenheiten sind. Das war richtig cool, auch eine richtig coole Erfahrung zu sehen, weil bisher war ich in China ja nur auf Turnieren und da merkt man natürlich irgendwie, wie wichtig Badminton in diesem Land ist. Aber jetzt habe ich das auch nochmal so dadurch, dass ich da trainiert habe, ein bisschen aus dieser Trainingsperspektive gesehen, beziehungsweise gesehen, wie viele Menschen da Badminton spielen und wie das da wirklich auch, also wie diese Sportart in der Kultur in China verankert ist, war ja sehr, 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 sehr beeindruckend und eine mega, mega coole Erfahrung. Also ich kann zum Beispiel nur sagen, die Eltern meiner Freundin, die haben eine ja, so eine Art Firma, und es ist üblich in China, dass man als Unternehmen zusammen erstmal intern Badminton spielt, aber dann auch, um Geschäftskontakte zu pflegen, wird auch Badminton gespielt. Und das heißt halt, dadurch, dass ich halt sozusagen dann so, oh ja, ich bin ein ganz guter Spieler aus Deutschland, durfte ich dann teilweise mit CEOs von ja wirklich sehr, sehr großen Firmen, habe ich dann Badminton gespielt, so ein paar Mal. Und das war super interessant, weil, ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen. Hier gehen ja viele, oder gibt es wahrscheinlich ein paar Unternehmen, die sich mal einmal pro Woche irgendwie ein paar Leute zum Fußballspielen treffen oder so, in so einer Halle irgendwie. Aber da ist es halt wirklich so, da trifft man sich zum Badminton-Spielen. Und ja, spielt dann halt, hat Spaß, knüpft da so ein bisschen Kontakte. Ist natürlich auch eine ganz andere Kultur in China, so von wie da, ja, sagen wir mal, wahrscheinlich Geschäfte ablaufen. Aber so dieses Badminton-Spielen hatte ich das Gefühl, spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und da merkt man mal, also ganz anders als hier natürlich. Wenn du hier sagst, hey, lass mal irgendwie als Unternehmer, hey, ich habe jemanden, der kann mit dir Badminton spielen, der ist gut. Das würde hier, glaube ich, niemanden so wirklich interessieren. Aber in China ist das auf jeden Fall auch eine kleine, sagen wir mal, Währung, um da Geschäfte zu machen. So war auf jeden Fall mein Eindruck.
Hast du dann gleich ein paar CEOs an Land gezogen, die jetzt in den deutschen Badminton investieren?
Nee, also das war mit dem Ziel, bin ich da auch nicht reingegangen. Ich meine, die Kommunikation war ja auch teilweise schwierig, weil auch selbst da wichtige Leute nicht so viel Englisch sprechen, oder es kommt immer ein bisschen drauf an. Und ich muss sagen, da habe ich wieder gemerkt, wenn du so mit drei, sagen wir mal, wirklichen Hobbyspielern, die nicht so gut sind, auf dem Feld stehst, ist es auch gar nicht so einfach, da so ein cooles Spiel zu machen oder irgendwie zu kreieren. Und denen, dass die da halt auch Spaß haben. Aber das war auch eine super lehrreiche Erfahrung, so, oder wie man das gut macht, dass man halt so spielt, dass es denen Spaß macht, aber dass es halt irgendwie auch bisschen, dass sie gefordert werden. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Und ja, ich war dann auch in Shenzhen, gibt es auch ein Lindan Training Center, wo halt Lindan, ich habe selten so eine coole Batman-Halle gesehen. Da liegen dann 10 Matten seines, nagelneue Matten seines Ausrüsters. Ich glaube, er wird immer noch von Yonex sozusagen gesponsert. Und dann, da habe ich auch bei einem Mixturnier mitgemacht, was jeden Dienstagabend stattfindet, wo eigentlich nur Hobbyspieler spielen. Aber halt Hobbyspieler in China, kann ich sagen, ist eine sehr interessante Definition. ich kann nur so viel verraten, ich habe das Turnier nicht gewonnen und auch nicht verdient gewonnen. Und meine Partnerin war auch, würde ich sagen, ziemlich gut. Klar, wir sind jetzt beide keine Mixspieler, aber das war schon beeindruckend, was da für auch gute Spieler rumlaufen, die man halt überhaupt nicht kennt. So,
hast mit Iris gespielt? Halt,
ich habe mit Iris gespielt, ja.
Ja, und das ist krass.
Wir haben gegen so, also da war halt ein Mix, das war angeblich die beste Hobbyspielerin Chinas. Also es gibt in China wohl so ein Turnier, und als Hobbyspieler gilt da, wer nie in so einem Provinzteam, also eine Art wie hier im Bundesland, gibt es da ja auch Provinzen, und wer nie in einem Provinzteam gespielt hat, der gilt da als Hobbyspieler. Also diese Dame hat mit einem gespielt, der mal früher ein paar Jahre in so einem Provinzteam war. Und ich muss sagen, wir waren zumindest halt an dem Tag im Mixed gegen die beiden relativ chancenlos. Und ich glaube, von solchen Spielern gibt's da sehr viele, beziehungsweise die anderen, die da waren, konnten auch ziemlich gut spielen. Also es hat mega Spaß gemacht. Als Preis gab es, glaube ich, eine Flasche Alkohol. Vielleicht war gar nicht so schlimm, dass wir da den Preis nicht gewonnen haben, aber das hat auch mega Spaß gemacht. Und alles in allem war diese 10 Tage, die ich da war, in der Hinsicht, vor allem Badminton, eine super Erfahrung. Und ich glaube, ich habe es dann einmal auch in meiner Instagram-Story gepostet. Da war ich auch wieder in einer Halle, wo 40 Felder waren. Es war an einem Wochenende, okay, wo natürlich dann die Leute frei haben, aber da waren glaube ich, 38 von 40 Feldern waren belegt in dieser Halle. Und ja, so viele auch ältere Menschen, die einfach da Bock haben zu spielen. Das war echt sehr, sehr, sehr cool, mitzuerleben.
Es ist also total verrückt, auch das, vor allem, was du jetzt von den Hobbyspielern erzählst, so dass man glaubt, also man hört es ja oft und man hat immer so das Gefühl, ja, es könnte so sein, aber jetzt, dass du das immer live erlebt hast, bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Ich habe auch von der Akademie gehört, ich glaube, die ist relativ neu von Lindan, dass du das, ich glaube, er kommt er aus Shenzhen, also aus der Gegend oder nicht?
Keine Ahnung.
Aber das ist ja schon die Stadt, die so an der Grenze zu Hongkong oder dort im Süden unten liegt, oder?
Genau. Ja. Ja, genau. Ich bin auch nach Hongkong geflogen und dann ist es eine halbe Stunde nach Shenzhen. Also in der Gegend, beziehungsweise ja in China an der Küste, ist ja gefühlt eh auch, da ist der Übergang von Stadt zu Stadt fließend. Also ein bisschen so wie hier im Ruhrgebiet. Da hört halt einfach, hören Städte nicht auf, beziehungsweise dann irgendwann wird halt gesagt, das ist jetzt eine neue Stadt. Und so ist es da ein bisschen auch.
Und was war das dann für ein Setup, wo du mittrainiert hast? Also war das auch eine Akademie oder war das einfach nur eine Art Center, wo man sich dann einen Court nehmen konnte? Und was waren da sonst noch für Spieler oder vielleicht auch Trainer, Trainingsgruppen vor Ort?
Also ganz unterschiedlich. Ich habe bewusst halt nicht gesagt, ich trainiere jetzt bei irgend so einem Provinzteam mit oder versuche das, also irgendwie zweimal am Tag 5 Stunden, also da hatte ich ein bisschen Respekt vor allem, weil ich halt auch eine Pause machen wollte und auch mein Fokus in der Phase vor allem auf so im Athletikbereich lag. Also ich habe halt einmal am Tag war ich im Kraftraum und dann habe ich einmal am Tag Badminton gespielt und dann war es teilweise so, dass ich halt entweder habe ich halt mit meiner Freundin und sozusagen der ehemaligen Vize-Jugendweltmeisterin trainiert. Sun Yu heißt die, die musste aber mit 24 ihre internationale Karriere beenden, weil sie Knieprobleme hatte, aber die kann auch noch ganz schön gut spielen und die hat da zum Beispiel auch eine Akademie, wo sie halt auch ein paar ganz gute Jungs hatte. Das war nicht mein Provinzteam, aber wenn ich mit denen 2 gegen 1 gemacht habe, also war das vollkommen ausreichend. Also dann habe ich teilweise mit denen halt trainiert und teilweise sozusagen haben wir selbstständig trainiert, also immer so ein bisschen im Wechsel oder dann beziehungsweise mal das Mixturnier mitgespielt. Und dann manchmal halt abends irgendwelche, sagen wir mal, Geschäfts-Badminton-Termine gehabt. So war das. Aber ich habe jetzt nicht fest in irgendeinem Provinzteam trainiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich gewesen wäre, so. Ob die mich da sozusagen reingelassen hätten.
Hast du da vielleicht auch jetzt Empfehlungen oder Tipps, wenn jemand sagt, er möchte mal auch wegen Badminton nach China vielleicht das Ganze mit Urlaub verknüpfen und trainieren dort oder einfach auch mal so eine Erfahrung sammeln, wie so das Badminton, wie Badminton-Welt da aussieht? Wo wendet man sich da hin oder kann man da ohne Connections auch irgendwo reinkommen?
Ohne Connections ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, es hilft extrem, wenn man so zum Beispiel so jemanden wie Sun Yu, also jemanden, der gut gespielt hat, den man irgendwie kennt. Also gefühlt halt alle chinesischen guten Spieler machen jetzt halt irgendwie, oder es gibt sehr viele, die halt eine Akademie haben oder Training geben oder halt auch ansonsten jemanden kennen. Wenn man jetzt halt zum Beispiel nach Shenzhen will, ich glaube, es gibt theoretisch im Badminton, sagen wir mal, bessere Adressen, also dass sozusagen da irgendwie bessere Spieler auch woanders gibt in China. Aber ich glaube, es hilft ungemein, wenn man erst mal so jemanden kontaktiert. Ansonsten, es gibt in jeder Halle, also da wird ununterbrochen Training gegeben. Ich war aber auch schockiert teilweise, was für ein schwaches Niveau die Badminton-Trainer da hatten. Also da gibt es wirklich Coaches auch in China, die können selbst nicht, wirklich nicht, also es sieht nicht gut aus, wie sie spielen, die haben kein gutes Niveau, die dann halt da Training geben, kleinen Kindern, aber auch anderen Leuten, und damit halt, also das hauptberuflich machen. So ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen hier an also so den Tennisbereich, den ich von früher kenne, wo halt auch viel mehr so Leute, die natürlich irgendwie ein bisschen spielen können, dann halt so Jugendtraining machen und damit dann halt ganz gut Geld verdienen. Und so ist das in China, kam es mir ähnlich vor. Also dass auch dort, auch für gute Trainer, der Markt theoretisch riesig ist. Weil es gibt sehr viele Coaches, die, das war jetzt das, was ich gesehen habe, auch nicht so gut gewirkt haben. Beziehungsweise als ich dann mit Iris da gespielt habe, waren die komplett begeistert und haben die ganze Zeit zugeschaut, was wir machen und haben uns gefragt, wie man, keine Ahnung, teilweise Coaches haben uns gefragt, wie man halt eine Rückhand spielt, so ungefähr. Also,
okay.
Das war dann schon, das hat mich auf jeden Fall überrascht, sagen wir es mal so.
Das ist ja fast schon wieder ein bisschen beruhigend, ne? Wenn dann da nicht jeder gleich auf einem unendlich hohen Level unterwegs ist.
Nein, absolut. Also da ist nicht jeder auf einem hohen Level, aber es gibt natürlich einige, die auf einem hohen Level sind, aber es gibt sehr, sehr viele auch, die ganz einfach nur hobbymäßig, wie gesagt, da ein bisschen Doppel spielen und da sieht es auch nicht mega, mega super aus, wie sie sich bewegen oder wie sie schlagen. Aber sie haben einfach alle mega Spaß. Das muss man echt sagen. Alle Leute haben da Spaß am Badminton spielen.
Ja. Ja, cool. Also tatsächlich echt neidisch, würde ich gerne auch mal selber erleben oder hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren mal schaffe. Nicht nur China, es gibt, ich glaube, jedes Badmintonland hat da seine eigene Faszination und es ist wert, da mal besucht zu werden. Und ja, cool. Wie lange warst du insgesamt?
10 Tage. So, okay. Roundabout 10 Tage. Dann bin ich bin in der Anfang der zweiten Januarwoche dann wieder nach Europa. Ich meine, ich hatte ja das Glück, ich konnte es ein bisschen machen, weil der Januar jetzt erstmal nicht so viele Turniere für mich anstanden. Deswegen habe ich auch bewusst diese Pause irgendwie auch nochmal raus hier aus Mülheim gemacht. Aber ja, jetzt geht es ja irgendwie so ein bisschen in die entscheidende Phase für die Olympia-Quali und da muss ich dann irgendwann halt auch wieder zurück.
Ja. Ja, wie ist da so dein Stand? Kannst du da irgendwas was Neues vermelden oder gibt es irgendwelche wegweisenden Turniere, die jetzt anstehen? Vielleicht auch für alle, die nicht so tief drin sind aktuell oder nicht mitbekommen haben. Wie ist da die aktuelle Ausgangslage für dich oder generell für deutsche Herren-Einzelspieler bezüglich Olympia?
Also es ist aktuell so, dass Fabi Roth und ich, es ist extrem knapp zwischen uns. Ich glaube, Fabi ist aktuell 80 Punkte oder so vor mir. Das heißt, es ist ja ultra eng. Aber dass jetzt so ein spezielles Turnier ansteht, kann man eigentlich nicht sagen, sondern halt, ja, jetzt aber, man kann eigentlich so sagen, ab Februar, dass halt, ja, dann nochmal jede Woche gefühlt was ansteht oder anstehen kann, je nachdem auch natürlich, wie man spielt und ob man dann, ob wir dann den Drang haben, alles zu spielen oder halt irgendwie denken, das war jetzt ein gutes Ergebnis, vielleicht macht eine Pause mehr Sinn. Aber ja, also es wird jetzt eine ganz heiße Phase. Man sieht es ja jetzt auch an unseren Doppel-Mix-Spielern, die spielen ja jetzt auch 4 Turniere am Stück. Jetzt ist halt wirklich so, die Leute, wo es halt knapp ist, dazu zählt ja auch unser Mixed und unser Damen-Doppel, die ja beide auch im Moment nicht qualifiziert sind. Die Spieler müssen jetzt halt alles spielen oder in dem Sinne alles mitnehmen, was geht. Und deswegen spielen ja auch Marc und Isabel und Marvin und Linda auch alle keine deutsche Meisterschaft, weil sie gleichzeitig in Thailand ein Level 300 Turnier spielen. Daran sieht man halt, dass es jetzt wirklich Crunch-Time ist in der Olympia-Quali.
Ja, nächste Woche ist ja deutsche Meisterschaft, da werden wir, vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche uns nochmal vorher auch zu verabreden, ja, wie letztes Jahr, wenn wir auch nochmal drüber sprechen. Ich hatte gesehen, Max Weißkirchen hat auch abgesagt, ich glaube, er ist auch verletzt aktuell und deshalb wahrscheinlich jetzt auch mit, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ist er dann quasi raus im Rennen um Tokio oder ist weiterhin noch mit dabei?
Ich habe mit ihm jetzt seit letzter Woche auch nicht mehr gesprochen, aber er ist aktuell auch gar nicht bei uns am Stützpunkt. Er macht jetzt, glaube ich, ein bisschen Reha für sich. Ich glaube, es war die letzten Monate keine einfache Zeit, weil er auch immer wieder körperliche Probleme hat, aber natürlich auch irgendwie, glaube ich, das große Ziel hatte, Olympia. Ja, aber es wirkt auf mich so, als also selbst wenn er dann im März oder April wieder spielen kann, dann ist eigentlich, also dann müsste er schon super mega krass zurückkommen, dass er noch eine Chance hat, weil er natürlich auch einen gewaltigen Rückstand hat auf Fabi und mich. Und selbst Fabi und ich müssen uns erstmal auch, sagen wir mal, international qualifizieren. Das ist auch gar nicht gesichert, dass einer von uns beiden dann sozusagen sicher hinfährt. Deswegen, ja, für Max ein bisschen schade, weil das Coole dieses Jahr war ja so, dass wir 3 bis 4 Leute im Herreneinzel hatten, die das alles irgendwie probiert haben von Anfang an. Ich glaube, das kann man von außen dann halt auch schwer beurteilen oder schwer auch jemanden versuchen zu erklären, wie weh sowas tut oder wie schwierig sowas ist, solche Ziele wie Olympia dann wahrscheinlich nicht zu erreichen. Aber ich hoffe, dass er sich jetzt die Zeit nimmt und dann irgendwie mit in einem guten körperlichen Zustand zurückkommt, weil, ja, ich glaube, wir haben, oder die sich ein bisschen Bämmen verfolgen, wissen, wie gut Max spielen kann und was für ein guter Batman-Spieler ist.
Ja, ich glaube, also das war wahrscheinlich nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, unter euch jetzt, unter den, wie du sagst, 3, 4 Leuten, die da um die Olympia-Quali kämpfen, hat er wahrscheinlich die höchsten Peaks, also die Leute, die er schlagen kann, wenn alles zusammenkommt, hat er ja auch, ich glaube, Anfang des Jahres ein paar richtig krasse Ergebnisse auch gehabt. Und zu den Punkten, 80 Punkte vielleicht für die da nicht so den Überblick haben, das ist gar nichts. Also das ist wahrscheinlich 1, 2 Plätze in der Weltrangliste, oder? Also die.
Ich weiß gar nicht, ob es 1 oder 2 Plätze. Ja, also wir sind direkt aneinander in der Weltrangliste. Das ist, egal bei welchem Turnier, ist das theoretisch eine Runde. So kann man es halt. Selbst bei den Future Series, wenn das jetzt in dem Sinne zählen würde, der Unterschied da zwischen einer Runde gewinnen und nicht, ist mehr als 80 Punkte.
Ja. Gut, um das vielleicht noch mit Olympia-Quali, habe ich noch einen Punkt mir auch aufgeschrieben und das ist super, super schade, die letzten 2 Wochen, jetzt heute auch wieder und letzte Woche, dass unser Mixed wirklich unfassbar gut spielt und vergangene Woche gegen die amtierenden Weltmeister, heute gegen absolute Top-Paarung aus China und ja, am Ende dann super knapp in 3 Sätzen verliert, heute Verlängerung, 3. Satz. Und ich hatte Isabel auch einmal geschrieben, dass es vor allem jetzt zu der aktuellen Zeit ja halt eigentlich nur um Gewinnen und Verlieren geht oder ich mir sehr gut vorstellen kann, dass alles andere erstmal gar nichts zählt und dass es halt total schade ist oder dass man nicht vergessen darf, dass ja sie einfach auf absolutem Weltklasse-Niveau gerade Mixed spielen und es tut echt im Herzen weh, dann das so zu sehen und dann, wenn man in der ersten Runde rausfliegt bei einem Turnier, wo jeder Sieg natürlich extrem viel Punkte geben kann bei den Events. Also das, mega schade und ich drücke die Daumen, dass nächste Woche Thailand, hast du gesagt, dass vielleicht da dann nochmal ein richtiger Paukenschlag auch kommt von den beiden. Also die Leistung ist ja da, es ist ja, haben sie jetzt gezeigt, es kann eigentlich, sie können ja gegen jede Paarung auch gewinnen. Aber ja, leider die letzten 2 Wochen extrem bitter.
Das ist ja das Traurige manchmal, dass im Sport sozusagen ist die einzige Währung halt manchmal Sieg oder Niederlage. Und dann, das zeigt sich halt hier nochmal und auch, dass teilweise halt ein bisschen Timing dazu kommt. Also jetzt haben sie halt fast immer gute oder extrem gute Gegner der ersten Runde gehabt und immer knapp verloren. Aber hätten sie diese Leistung, glaube ich, am Anfang der Olympia-Quali gezeigt, dann wäre es wahrscheinlich anders. Die Ausgangslage jetzt komplett anders. Aber ja, das darf man halt alles nicht vergessen, dass das beim Sport, also Timing und so weiter, alles dazugehört. Und man das dann, wenn man das blanke Ergebnis dann sieht, manchmal vielleicht auch ein bisschen da, also hinter die Kulissen einfach schauen muss. Das ist auf jeden Fall ein perfektes oder aktuell ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, unser Mixed.
Yes.
War sonst irgendwas Überraschendes oder von den jetzt, es gab ja Malaysia und Indien, direkt 2 extrem große Turniere. Rick Duxton hat nicht das Level 1000 gewonnen und hat dann Klassiker, das nächste Turnier, abgesagt, dass er eigentlich, also Indien hat er abgesagt. Ich habe gesehen, sein Vorsprung in der Weltrangliste schmilzt auch. Ich hatte mir die Frage notiert, wie lange er gefühlt noch Nummer 1 der Welt ist. Und ja, ich bin echt gespannt, vor allem auf ihn, wie das jetzt dieses Jahr weitergeht, weil, das habe ich ja jetzt schon oft gesagt, mein Eindruck ist, dass er halt körperlich aktuell echt Probleme hat. Die Frage ist halt, ob er das alles bis Olympia oder sich bei Olympia halt so in Topform kriegt. Dann ist er, glaube ich, immer noch mit Abstand der beste Spieler. Aber ja, es wird auf jeden Fall eine der Fragen auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich.
Ich hoffe, das war jetzt nicht, was wir noch in der letzten Folge vor Weihnachten besprochen hatten, schon, weil das er hat ein ganz spannendes Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass er selber seit Tokio 21 das Gefühl hat, kein einziges Mal gepiekt zu haben, also nie in absoluter Topform gewesen zu sein. Und da habe ich drüber nachgedacht, ich glaube tatsächlich schon, vor allem wenn man sich das Olympiafinale anguckt. Aber auch krasse Aussage, wenn man überlegt, wie viele große Turniere er trotzdem gewonnen hat. Also ist er auch, wenn er nicht mehr die Dominanz wie von vor 2-3 Jahren hat, war mit Abstand der beste und konstanteste Herren-Einzelspieler. Und ist, glaube ich, jetzt aktuell immer noch, wenn man eine Wette abschließen müsste und er ist im Draw, dann wird er auf jeden Fall die beste Quote da bekommen. Und dann zu sagen, ja, er ist eigentlich von seiner Bestform jetzt erstmal noch entfernt gewesen die ganze Zeit. Fand ich extrem spannend. Ja, Luxusproblem.
Klar, aber du darfst halt nicht vergessen, also ich will keinen Abgesang auf ihn machen, aber er ist halt mittlerweile 30 Jahre alt und man darf nicht vergessen, er ist halt auch extrem groß, was noch dazu kommt. Und er spielt halt Herren Einzel ist vielleicht so physisch wie noch nie, weil halt auch das Talentlevel einfach auch wahrscheinlich so groß ist wie noch nie, in der Breite zumindest. Also vor allem zwischen wahrscheinlich 20 und 100 sind einfach viel mehr gute Spieler als jetzt noch davor. Das heißt, du musst halt ab der ersten Runde gefühlt hast du halt keine einfachen Spiele. Vor allem, wenn er dann halt nicht mehr so dominant auch spielen kann. Also das ist echt, ich bin gespannt, wie das wirklich weitergeht. Weil ja, also ab 30 mit der Größe wird echt interessant.
Ja, und er ist auch ja schon wirklich super lang dabei. Also auch bei ist er mit einem sehr frühen oder sehr jungen Alter schon auf die World Tour oder damals Super Series Tour auch gegangen, viele Turniere da schon gespielt. Und kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass das jetzt nicht mehr unbegrenzt so weitergeht, aber ich würde trotzdem, also wenn man, glaube ich, auch jemandem zutraut, das hinzubekommen und das so gut zu durchdenken und zu planen, dass er dann doch nochmal in absoluter Topform auch zu Olympia geht, ja, dann ist es, glaube ich, schon eher.
Glaube ich auch, weil sein Vorteil ist halt in dem Sinne, er hat alles andere schon gewonnen. Also er kann sich wahrscheinlich halt in seinem Kopf gilt eigentlich nur noch Olympia dieses Jahr und er macht sich Gedanken, wie er da halt in Topform ist und wahrscheinlich selbst sowas wie All England, also ich glaube, er will gerne nochmal ein zweites Mal Olympiasieger werden. Das ist natürlich auch haben nicht so viele Leute geschafft, zweimal Olympiasieger zu werden, egal in welcher Disziplin. Das ist vielleicht halt so ein bisschen sein Vorteil, weil qualifiziert ist er eh. Jetzt mal schauen, wie er die nächsten, oder ich bin gespannt, wie viele Turniere er halt auch spielen wird, jetzt noch die nächsten Monate vor den Olympischen Spielen dann.
Ja, ich denke, eine Sache, über die müssen wir auf jeden Fall noch im Rahmen der letzten Turniere sprechen, und das ist sein Landsmann Anders Antonsen, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein Turnier der höchsten Kategorie gewonnen hat. Und wie überraschend war, oder warst du überrascht? Oder eher nicht?
Nee, aber ich fand überrascht nicht wirklich, weil, also während des Turniers nicht überrascht. Vor dem Turnier hätte ich wahrscheinlich nicht auf ihn getippt als Sieger, aber ab der ersten Runde hat er, glaube ich, einen extrem guten Eindruck gemacht. In Malaysia, und ja, ich fand das vor allem eine coole Geschichte, weil er ja auch 2022 so ein extrem schweres Jahr hatte, Und er hat ja eigentlich genau vor einem Jahr, hat er auch dann, glaube ich, irgendwie in einem Post oder so geschrieben, hat er eigentlich wieder angefangen in Malaysia, hat sich halt so, und es war halt ein sehr mühsamer Schritt zurück. Ich glaube, dann hat er letztes Jahr im Herbst irgendwann Korea gewonnen, oder also ein 500er Turnier. Also es ging aufwärts, halt, aber er musste halt die ganze Zeit dranbleiben, und jetzt wurde er halt ein Jahr später in dem Sinne belohnt, und es war auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr langer Weg. Weil der ist ja auch damals aus den Top 20 gefallen, war, ja, und du siehst ja, es ist dann nicht so einfach, sich wieder nach oben zu kämpfen, und deswegen ist es eigentlich umso beeindruckender. Ich kenne ja jetzt natürlich, da ich euch ein bisschen seine Familie kennengelernt habe, ein bisschen mehr Hintergründe einfach über ihn, und ja, was man mitbekommt, er arbeitet halt, ist wirklich sehr hart dafür, ja, ich glaube, das war auch nochmal ein Fakt, das hat dem Victor nicht gefallen, dass dann ausgerechnet auch der Anders in Malaysia gewinnt. Aber ich will da jetzt nicht zu viel interpretieren.
Naja, aber das war, was ich mir auch gedacht habe. Und ich finde, er wirkt ja, also er ist ja schon auch ein, er ist, wie beschreibt man das? Also er sorgt ja dann auch für Jubel, für auch so witzige Interviews danach, auch für. Also er hat schon eine andere Persönlichkeit auch erstmal, also bringt da eine ganz andere Note rein. Und ich finde, vieles davon verbindet man erstmal auch nicht so mit harte Arbeiten. Also das finde ich, kriegt man immer gar nicht so bei ihm mit. Aber allein schon, wenn ich mir jetzt angucke, wie er da physisch auch in Form war in Malaysia, ja, das war Wahnsinn. Also auch gegen, ich glaube, Naraoka, der vor allem so als Markenzeichen halt einfach die Leute totläuft, war am Ende eher physisch klar der Bessere und hat da auch anders als noch vor ein paar Monaten, wo es, glaube ich, bei einem Turnier andersrum lief, hat super fit gewirkt, hat 3 Sätze lang über eine Stunde extrem hohes Tempo spielen können und das durch das ganze Turnier eigentlich auch durchziehen können. Und da war ich wirklich, wie du schon sagst, das Level, das Talentlevel, die Physis ist im Herren-Einzel extrem, und da hat er so ein Turnier wirklich, ja, eine sehr beeindruckende Performance auch in der Hinsicht abgeliefert.
Ja, aber findest du nicht auch, dass das jetzt, also er und Axelsen haben ja dann die nächste Woche abgesagt. Klar, die Gründe sind immer individuell, aber findest du nicht, dass das aktuell zu viel wird? Oder ist das nicht alles ein Zeichen, dass, ich glaube jetzt in Indonesien war es auch extrem, aber auch Anseong hat sich wieder verletzt aufgegeben, dass das Programm, so wie es da aktuell ist, für die absoluten Topspieler viel zu hart ist, weil du siehst, also es zeigt ja allein schon durch die, dass sie, wenn sie ein Turnier weit kommen, irgendwie das nächste Turnier absagen oder dann halt Verletzungsprobleme haben durch ein richtig hartes Turnier, dass unser Sport ist, also ist die physische Komponente halt in unserem Sport im Moment zu hoch.
Ja, die Verteilung der Turniere halt ist auch so das große Problem. Wie du schon gesagt hast, sind jetzt 4 Turniere am Stück. So die 4 spielt fast keiner, aber vor allem von den Top-Leuten, wer weit kommt, sagt mindestens einen, eher sogar 2 davon ab. Ja, am Ende ist es halt oft dann das Thema, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, auch die Wertigkeit. Klar, es gibt einen 500er, einen 57er, einen 1000er. So für mich in der Außensicht verschwimmt das aber trotzdem alles. Also da ist nicht, auch wenn Malaysia ein 1000er war, ist für mich nicht dieser krasse Unterschied jetzt zu spüren zu Indonesien, zu Indien. Und ja, am Ende, ich fände es wirklich cool, wenn es mehr zweiwöchige Turniere gäbe, wo die Spieler einen Tag Pause haben. Also was ja auch dann nochmal einen riesen Unterschied macht aus der Hinsicht, wenn man nicht jeden Tag spielen muss. Ja, aber klar, das hat ganz viele andere Gründe und ist jetzt auch nicht so einfach umzusetzen. Da gibt's auch, denke ich, Leute, die sich dazu viel Gedanken machen. Aber ja, 4 Turniere am Stück oder 4 so große Turniere hintereinander, da müsste man, glaube ich, schon irgendwie eine Lösung finden, dass das nicht mehr so häufig passiert.
Ja, und man darf halt nicht vergessen, das World Tour Final war in der Woche vor Weihnachten. Das heißt, dazwischen waren dann 3 Wochen, wo du jetzt auch nicht einfach mal so. Ich glaube, Axelsen war kurz im Urlaub oder so, aber kannst jetzt halt auch nicht einfach, also es gibt ja im Badminton keine Saisonpause, das kommt ja auch noch dazu. Also das ist das, was ich eigentlich eher am schlimmsten finde, dass du keine Phase hast, wo du wirklich mal abschalten kannst und dann wieder dich in, also deine Wehwehchen auskurieren kannst und dann wieder aufbauen kannst. Also das ist, glaube ich, das wäre das Erste, glaube ich, was ich ändern würde, dass ich einfach sagen würde, es gibt mindestens vier Wochen im Jahr, wo einfach kein Turnier stattfinden darf. Oder keine Ahnung, eigentlich sogar noch länger, aber 4 Wochen wäre vielleicht mal ein Anfang.
Ja. Ja, bis zu welcher Weltranglistenposition und bis zu welchen Turnierkategorie muss man denn eigentlich spielen? Da gibt es ja auch eine Regel. Das weißt du bestimmt besser als ich.
Ja, aber dadurch, dass ich da nicht von betroffen bin, weiß ich das dann doch nicht.
Aber ich glaube, das kann sein, dass die Top 10 alle 1000er und 750er spielen müssen oder sonst eine Strafe zahlen auf jeden Fall, wenn sie dort nicht melden.
Ja, ja. Also ist oft so. Deswegen ist ja, glaube ich, Axelsen auch oft dann beim zweiten Turnier irgendwie da noch, damit er, glaube ich, keine Strafe zahlen muss oder aus unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Strafe. Aber dafür müsste man mal einen richtigen Badminton-Experten fragen und nicht uns zwei. Können wir ja nächste Woche nachliefern.
Ja. Ja, da haben wir natürlich jetzt nicht alles im Detail aufgearbeitet, weil viel passiert, wird noch viel passieren. Aber ich glaube, das waren so die ich so wahrgenommen habe, aus vor allem hier in europäischer Sicht größten Themen bisher.
Ja, auf alle Fälle. Aber Tobi, über das eigentliche Highlight haben wir nicht gesprochen. Und das kommt ja jetzt am Wochenende. Neuhausen gegen Dortelweil. Ich habe mich eigentlich schon gefreut drauf, vielleicht wieder ein Doppel, Wadenka gegen Schäfer. Aber du hast mir ja schon vor der Folge gesagt, dass daraus wird wahrscheinlich nichts. Ich glaube, wir haben darüber in den letzten Folgen nicht so richtig auch geredet. Aber erzähl mal, was ist los? Warum kommt es nicht zum Duell?
Ja, ich habe Angst.
Endlich sagst du mal die Wahrheit.
Ich sag, wie es ist, Kai. Ich habe einfach nur Angst.
Nee, ja, wir wissen alle, dass es daran nicht liegt.
Tatsächlich, blutet mir das Herz, dass ich jetzt am Wochenende vor allem auch nicht spielen kann, aber generell schon auch, wir haben einige auch schon angeschrieben, jetzt seit mehreren Wochen in der Bundesliga nicht im Einsatz, auch jetzt bei den Südostdeutschen Meisterschaften, die Quali für die Deutsche für mich gewesen wären oder über die ich hätte gehen müssen und dementsprechend auch keine Deutsche. Und der Grund dafür ist leider eine sehr, nervig ist vielleicht ein bisschen untertrieben, Hüftverletzung, die ich aktuell habe. Und ich habe es ja auch vorhin eingangs gesagt, so dass die Weihnachtspause und der Break jetzt mal sehr, sehr gut getan hat, auch für mich wichtig war, weil ich doch eine sehr herausfordernde Zeit in den letzten Monaten hatte. Also zum einen herausfordernd durch meinen neuen Job irgendwie, der da viel Aufmerksamkeit, viel Energie, viel Priorisierung auch erfordert hat. Plus dann auch Familie, die natürlich auch ganz klar Priorität hat. Und dann kam aber eben eine Verletzung dazu, die erst ganz harmlos gestartet ist. Also ich hatte anfangs ab und zu mal nachts so ein leichtes Stechen in der Hüfte. Aber auch unregelmäßig alle paar Tage. Und das wurde dann plötzlich innerhalb kürzester Zeit schlimmer. Also so, dass ich eigentlich maximal 2 Stunden am Stück schlafen konnte. Dann musste ich mich bewegen, musste durch die Wohnung laufen, was so scheiße ist. Also wirklich nicht richtig schlafen zu können oder da so eingeschränkt zu werden, ist schon mal echt kacke. Und dann ging es auch relativ schnell weiter, dass dann auch im Alltag stark Einschränkungen kam. Also am Anfang konnte ich sogar noch Sport machen, konnte mich auch so, wenn ich in Bewegung war, ging es gut, aber das ist dann auch irgendwann weggefallen. Also das Treppensteigen, Schuhe binden, einfach normales Gehen nach einer gewissen Zeit auch problematisch waren oder vor allem so Stop and Go, wenn ich stehen bleibe und dann wieder loslaufe, richtig, richtig schmerzhaft war. Und dann ist recht schnell, also gleich mit einem MRT, die Diagnose gekommen, dass das Labrum wahrscheinlich eine Läsion am Labrum vorliegt, was ich denke den wenigsten was sagen wird, weil es auch, ich finde, sehr, man natürlich versucht, mich da ein bisschen schlauer zu machen, aber irgendwie das so sehr schwer greifbar ist. Das ist so eine so eine Gelenklippe am Hüftgelenk. Man hat das an der Schulter und an der Hüfte. An der Schulter hat man es vielleicht schon häufiger mal gehört, weil die da eher mal beschädigt wird oder kaputt geht. Aber ja, an der Hüfte in der Regel seltener. Hüfte doch etwas stabiler vom Gelenk oder der Oberschenkel sitzt tiefer drin im Gelenk. Aber ja, der ist, ich weiß nicht bei was, weil wie gesagt, ich hatte jetzt kein akutes Event, wo ich sagen könnte, da ist es passiert, aber ist da beschädigt worden und ja, hat dann da die Schmerzen verursacht. Und das Problem dabei ist auch, dass das nicht so richtig heilt oder eigentlich von selber nicht heilen kann. Es gibt Operationsmöglichkeiten, verschiedene, die aber auch mal mehr, mal weniger Sinn machen oder erfolgreich oder auch nicht erfolgreich sein können. Und ja, das Ganze, also kurz zusammengefasst, es ist sehr kompliziert, diese Art von Verletzung. Und ich war auch jetzt die Woche, hatte mir ein bisschen mehr versprochen von einem Arztbesuch, wo ich dann 2 Monate auch drauf gewartet habe. Wo dann jetzt erstmal nur das Zwischenfazit war, es werden noch mehr Bilder gebraucht, auch irgendwie auch vor allem, wo ich ganz überrascht war, dass die MRT-Bilder nicht ausreichen, dass man nochmal bestimmte Röntgenbilder vor allem auch braucht, um die Position vom Knochen im Gelenk festzustellen. Und ja, so dass, also der aktuelle Stand ist, ich habe zum Glück seit 2 Wochen echt eine deutliche Besserung gespürt, bin jetzt so wieder. Also ich kann wieder hervorragend schlafen, das ist so der absolute Gamechanger. Da ist tatsächlich keine Einschränkungen mehr. Und auch im Alltag geht's ganz gut, aber es fühlt sich noch weit weg an, irgendwie mal wieder Badminton zu spielen. Und das ist leider tatsächlich auch so auf unabsehbare Zeit erstmal noch offen. Ich hoffe natürlich, dass das ohne OP und auch in absehbarem Zeitraum wieder möglich sein wird. Aber erstmal auch total offen, wie viel und ob das überhaupt wieder so richtig, richtig gut wird. Weil die Badmintonbelastung, vor allem so schnelles seitliches Abdrücken, schnelles Drehen im Hüftgelenk, das ist so das, was Probleme und Schmerzen verursacht. Das ist leider dann doch ein Sport, wo es ziemlich häufig passiert.
Ich kann auch nur über mich sagen, das ist auch so mit einer der wichtigsten Punkte, über die ich mir so gerade Gedanken mache, auch wie lange ich noch spielen will, weil ich den Eindruck habe und die Frage, wo ich dir dann auch so dann stellen, ob man halt dann irgendwann Tribut zollt sozusagen für ab einem gewissen Alter für jede Einheit oder jedes Mal, die man halt spielt, weil ja, es gibt ja genug Fälle, ich wollte eben schon eigentlich den schlechten Witz machen, ob du dir Kenneth Jonassen als zu großes Vorbild genommen hast, weil wenn man zum Beispiel den sieht, wie der mittlerweile läuft, das ist auch, das tut in der Seele weh. Also da gibt es einige Fälle, die halt, vor allem die halt sehr lang Badminton spielen, auch noch, der war ja auch noch mega gut, aber halt, der kann sich jetzt gar nicht mehr bewegen, hat glaube ich schon unzählige Operationen hinter sich. Ich meine, bei dir ist hoffentlich nicht so schlimm, aber ja, davor habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, mittlerweile. So, kannst du mir diese Angst nehmen, Tobi?
Also ich weiß nicht, ob ich dir die nehmen kann, weil es dann natürlich auch jeder Fall ganz individuell und anders ist. Ich jetzt auch nicht weiß, wie mein Fall ausgehen wird. Aber es ist super wechselhaft, oder die Zeit jetzt in den letzten Wochen hat vor allem geholfen, auch irgendwie mal sich richtig darüber Gedanken zu machen, weil ich hatte vorhin ja schon gesagt, es waren so viele Dinge, die irgendwie dann meine Hauptpriorität waren und wo ich dann auch ja teilweise eben gesagt habe, es muss jetzt das Training, das muss jetzt weiterlaufen, das und das muss jetzt funktionieren und mit Schmerzmitteln dann halt da erstmal irgendwie durch den Alltag so gekämpft, was eine Zeit funktioniert, aber vor allem, wie schon gesagt, so wenn der Schlaf dann auch nicht passt und die Zeit zu lange wird, wird es irgendwann wirklich schwierig. Und daher war es ganz gut, diese Auszeit zu haben. Auch vor allem natürlich ist es jetzt auf jeden Fall besser geworden. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Aber mein erster Gedanke damals war, als ich so die Diagnose bekommen habe und auch so die gemerkt habe, okay, das kann was richtig Schlimmes sein, dass es vielleicht auch nie wieder was wird mit erstmal selber spielen. Habe ich das für mich im Kopf durchgespielt, habe mir gedacht, okay, Ja, eigentlich ist es super schade, ich spiele gerne, aber vielleicht ist es jetzt auch gut. Und vielleicht ist es ja sogar, hilft es mir auch, damit jetzt abzuschließen, weil ich auch schon oft natürlich so diesen Gedanken im Kopf habe, wie viel will ich überhaupt noch trainieren, welche Turniere spiele ich noch. Ich auch immer wieder Turniere hatte, wo ich danach gemerkt habe, das war jetzt nicht das Gesündeste für meinen Körper.
Hashtag 14 Spiele an einem Wochenende.
Und das natürlich ganz, ganz klar ist, dass dieser Sport, wenn man ihn auf einem hohen Level betreibt, nicht gesundheitsförderlich ist. Und vor allem dann auch, wenn man ihn unregelmäßig betreibt. Also bei mir war dann auch so, dass ich nicht mehr dieses täglich Zeit haben für sich auch um den Körper zu pflegen, sondern es ist dann halt, man macht mal eine Einheit, die soll dann aber auch intensiv sein, damit man da auch was rauszieht. Dann hat man auch keine Zeit, sich gut irgendwie abzuwärmen, sondern muss gleich wohl zum nächsten Termin, zur nächsten Verpflichtung hetzen. Und von daher war dann mein Gedanke, okay, vielleicht ist es gar nicht so das Schlechteste, dass mir diese Entscheidung auch ein Stück weit abgenommen wird. Und habe das eigentlich erstmal total positiv, also nicht total positiv, aber so das Positive da drin versucht zu sehen. Und jetzt vor allem auch im Rahmen der letzten Turniere, wo ich dann auch als Coach dabei war und nur als Coach dabei war, gemerkt, boah, es tut richtig, richtig weh, nicht spielen zu können. Und auch so das zweite Ding, auch dadurch, dass im Alltag noch viel Probleme, viel Einschränkungen waren, das ist vor allem was, das möchte ich nicht haben. Also so in diesem Maß, wo ich jeden Tag irgendwie mit Schmerzen zu kämpfen habe, wo ich ist nicht mehr problemlos einfach mal auf den Boden runtergehen kann und mit meiner Tochter spielen und rumkrabbeln kann, so das ist noch viel zu früh, als das sowas sein darf. Und ich hatte es auch ich glaube in der letzten Folge auch nochmal so als Takeaway, auch eins der Takeaways mitgenommen, sich selber auch mal in den Vordergrund zu stellen oder egoistisch zu sein und da auch mal muss erstmal einem selber auch gut gehen, damit man auch Energie geben kann, Leistung bringen kann. Und das ist mir auch da wirklich extrem bewusst geworden. Denn es gibt ja einige Badminton-Leute in Deutschland, die auch Hüftproblematiken haben. Und da ist häufig auch das Labrum mit beschädigt oder auch bei diesen Impingements, wo die Pfanne zu klein ist für das Gelenk, wird das häufig auch mit beschädigt. Und es gibt ja viele Spieler, die damit deshalb zu kämpfen haben, die es aber auch geschafft haben, das in den Griff zu kriegen. Also die auch jetzt, ich glaube, es sind 2, 3, die auch absolut, ich weiß nicht, ob sie schmerzfrei sind, aber auf jeden Fall regelmäßig im Training auch auf Top-Niveau spielen können, ohne OP. Was aber natürlich auch, und das mir dann eben auch aufgefallen, damals, als ich noch in Saarbrücken war, wenn man verletzt war, dann hat man halt einfach seine ganze Trainingszeit in Reha-Zeit stecken können. Also man hatte quasi, man konnte sich fulltime darum kümmern, da wieder fit zu werden. Und das ist so das Hauptproblem jetzt aktuell. Das ist halt einfach dann nicht mehr der Fall, wenn man nicht mehr Profisportler ist. Und macht es natürlich dann auch nochmal schwieriger, wie setze ich jetzt meine Priorität? Aber ich habe für mich dann auch gemerkt, ich muss das jetzt mehr priorisieren. Ich kann jetzt keine 3 Stunden Reha oder 2 Stunden Reha am Tag irgendwie jedes Mal machen. Aber ja, so Kleinigkeiten, Routinen, Zeiten, die man da für sich blockt, die man sich auch nehmen muss, um einfach daran zu arbeiten, dass es möglichst schnell wieder besser wird und nicht dann alles hinten anstellen.
Extrem spannend. Ich habe habe jetzt keine in dem Sinne Verletzung, aber mein letztes Jahr war ja auch körperlich extrem herausfordernd und dann natürlich durch die Olympia-Quali nochmal und auch das war auch so ein bisschen mein Neujahrsvorsatz, dass ich in einem besseren körperlichen Zustand sein will und auch muss, um noch auf dem Niveau halt irgendwie zu spielen und dann auch mir oft auch gesagt wird, ich mache diesen Podcast, dann mache ich noch Dinge in Nachhaltigkeit, also so ein bisschen Prioritäten setzen und dass das aktuell auch wirklich meine absolute Priorität ist, erstmal wieder in so auch Vertrauen in meinen Körper zu finden. Deswegen geht es mir in der Hinsicht teilweise sogar ähnlich und auch so dieses Prioritäten setzen, dieses kleine Routinen, auch für mich extrem wichtig ist aktuell. Aber extrem, ich glaube, ich hoffe für euch draußen auch extrem interessant. Und ich kann es auf jeden Fall, also ich kann es mir vorstellen, beziehungsweise das ist ja auch so die Frage, die ich mir dann stelle, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwann in der Nationalmannschaft aufhöre, ob ich dann halt noch ein bisschen Badminton weiterspielen will. Aber dann macht man ja so wie du, wahrscheinlich hat man irgendeinen anderen Job oder macht natürlich hauptsächlich irgendwas anderes am Tag. Und dann ist natürlich so dieses, was du eben gesagt hast, mit Nachbereitung einer Einheit und sich um seinen Körper dann kümmern, einfach nicht mehr, hat man einfach nicht mehr die Zeit für. Und ja, da bin ich auch dann gespannt, wenn ich das am eigenen Leib vielleicht erfahre, wie sich das dann so auswirkt, weil das natürlich irgendwie anders ist und vor allem für uns beide natürlich anders ist, weil du es ja sagst, weil wir es anders kennen, dass wenn irgendwas ist, haben wir oder hatten wir früher immer die Zeit, sich darum zu kümmern.
Ja, ja, also wie schon angesprochen, was ich ganz klar auch gemerkt habe, also dieses auf dem Feld stehen, das Gefühl einfach eher selber zu spielen und da ein gutes Spiel zu machen, das ist schwer zu matchen. Und also das wird auch irgendwann dann eine Zeit kommen, wo ich mir unsicher bin, wenn ich merke auch, also jetzt angenommen, ich kann wieder richtig gut spielen, das wird natürlich auch nicht ewig dauern. Man wird dann vom Level natürlich immer weiter abfallen. Aber so das ja trotzdem auf dem Spielfeld stehen, irgendwie da wettkämpfen, ich kann es mir nicht vorstellen, das gar nicht mehr zu haben. Und bin da auch im Kopf dann schon ein paar Schritte vielleicht zu weit, weil es ist jetzt erstmal so viel offen, aber ja, ich weiß nicht, ob es nochmal ein Einzel wird, weil da merke ich schon einen krassen Unterschied einfach auch von ja, der Belastung, die dann halt auch bei einem langen Laufweg ständig entsteht, bei einem tiefen Ausfallschritt, der ständig passiert, der mit so einem Doppelmixed vermeidbarer ist. Und ja, ich glaube, ich muss mein Spielstil wahrscheinlich auch ein bisschen umstellen, weil
noch mehr Smash.
Vielleicht etwas mehr Finesse noch irgendwie versuchen, in mein Spiel zu bringen, wenn es dann wieder aufs Feld geht und etwas ja, weniger über die Physis kommen zu wollen. Aber ja, das sind schon ein, zwei Schritte weiter. Wie gesagt, jetzt erstmal, die Pause hat jetzt sehr gut getan, um da wieder auf Kurs zu kommen und auch zu merken, ja, es geht voran. Es sind auf jeden Fall jetzt viele Schritte auch voran schon gegangen. Und ja, ich hoffe, dass es auch vielleicht nächstes Jahr so eine Südostdeutsche und so eine deutsche Meisterschaft, das wäre schon extrem cool, wenn das nochmal klappt und wenn ich dann nochmal mit dabei bin. Ja, aber nicht um jeden Preis. Das ist mir auch auf jeden Fall bewusst geworden.
Und dann natürlich die deutsche Meisterschaft U35 2029.
Ja, vielleicht muss ich dann
auch in deinem Kalender.
Ja, ist sie, aber vielleicht müssen wir dann doch, wenn es jetzt nicht so gut läuft, müssen wir dann eher so U65 anpeilen, weil da habe ich gesehen, da ist dann kaum noch jemand, der verschont geblieben ist von solchen Dingen und da wird dann wieder mit gleichen Waffen gekämpft.
Da schließt sich wieder der Kreis, wenn sich heutzutage auch im Top-Badminton ein bisschen in die Richtung Survival of the Fittest entwickelt, dann ist es bei den Altersklassenmeisterschaften U65, glaube ich, da kann man definitiv davon sprechen.
Ja. Ja, aber zu deiner Eingangsfrage, wir sehen uns trotzdem am Samstag. Also ich bin natürlich vor Ort in München und werde fleißig gegen dich anfeuern, Kai, damit du zumindest gegen meine Teamkollegen verlierst.
Sehr, sehr, sehr gut. Da freue ich mich drauf.
Und vielleicht ist ja wieder, letztes Jahr habe ich es ja verpasst, wieder ein kleiner Shuttle Talk Fanclub in der Halle. Dann bin ich diesmal auf jeden Fall da auch zumindest vor Ort, auch wenn nicht auf dem Feld.
Ja. Ja, auf jeden Fall, auf dem Weg schon mal schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Die hat unsere Planung für dieses Wochenende auf jeden Fall gut durcheinander gebracht. Mhm. Aber ja, wir werden wahrscheinlich irgendwann in München ankommen. Am Samstag. Ja.
Ich habe noch eine große Empfehlung für alle Trainer und Trainerinnen, eigentlich auch für alle Spieler, Spielerinnen, die vielleicht ein paar Inputs brauchen, suchen für besseres Training, für wann trainiere ich was. Und ich denke auch, was worüber wir in den nächsten Folgen häufiger mal sprechen sollten, auch vielleicht ein paar Details eintauchen. Denn es gibt eine neue Rahmentrainingskonzeption, die federführend von Timo Runo entwickelt wurde. Und du nix, du hast es auch mitbekommen, Kai, davon gehe ich aus. Das ist ja doch sehr groß aufgerollt worden auch.
Bevor du jetzt das bisschen vielleicht mehr erklärst, ich finde, also das ist eine super Sache, schon mal vorneweg. Und absolut sinnvoll, aber der Name ist nicht sexy. Also.
Die Rahmentrainingskonzeption, RTK.
Ja, weil ich glaube, dafür das, was das Ding kann oder was man daraus ziehen kann, also hört es sich für mich einfach, also das mal darüber mache ich mir ein bisschen Sorgen halt, wenn das online gestellt wird und hier ist eine neue Rahmentrainingskonzeption. Ich hoffe, die Leute klicken drauf und schauen sich das wirklich an.
Ja, aber ich glaube, da können wir hier auch unterstützen. Vor allem, und das ist mein erster Eindruck gewesen, der Einstieg ist erstmal auch schwieriger, weil es ist unglaublich umfangreich und auch also viele Dinge sehr, sehr cool neu gedacht und auch durchdacht. Aber so der Zugang erstmal, wo fange ich denn überhaupt jetzt an? Also es ist erstmal, glaube ich, für fast jeden erschlagend auf den ersten Blick, weil es gibt von den Anfängerbereich bis in den Hochleistungsbereich erstmal zu jedem Feld Technik, Taktik, Physis, Mental, Lifestyle gibt es Trainingsempfehlungen, verschiedene Bausteine, es gibt Videos, es gibt Orientierung, was leiten wir da von der Weltspitze oder von Top-Badminton ab. Also es ist erstmal vielleicht für die noch nicht wissen, es ist quasi so ein Leitfaden für wie entwickle ich gutes Badminton. Was die Orientierung da ist, vor allem auch erstmal für einen Idealfall gemalt, also wenn man wirklich kleine Kids früh in ein System bekommt, wie schafft man es bei denen auch leistungsbezogen sehr gutes Badminton zu entwickeln. Aber, und das wird, glaube ich, auch an vielen Stellen gut deutlich, das ist keinesfalls nur dafür. Also selbst wer jetzt einfach ambitionierter Vereinsspieler ist oder vielleicht auch erst super spät anfängt, kann extrem viel aus der Rahmentrainingskonzeption rausziehen. Und das ist auch, finde ich, sehr, sehr schön, erstmal von der Idee her, dass es da einen Wegweiser auch gibt, wo man auch Vorschläge bekommt, wenn man jetzt Spieler, Trainer und auch je nach Level ist, wo man da am besten anfängt und wo man sich am besten mal einlesen und reinschauen könnte. Und wie schon gesagt, es ist mit extrem vielen Videos, also es ist sehr anschaulich dargestellt, wie übe ich denn den Griffwechsel mit ganz kleinen Kindern, welche Griffe müssen die überhaupt können, was müssen die an Basismotorik irgendwie lernen oder sollten sie lernen, bis zu welchem Punkt, welche Schläge sollte man wann können und wie gesagt immer mit Beispielen, wie das Ganze zu trainieren ist. Und ja, das wollte ich heute nur mal kurz ansprechen. Wie gesagt, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir da vielleicht ein paar Dinge auch mal rauspicken und die im Detail vorstellen und Empfehlungen auch dann geben für konkret unsere Hörer, Hörerinnen. Und da, wenn ihr vielleicht da direkt auch Fragen oder Feedback habt, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Und vielleicht können wir da auch direkt über Q&As dann so ein paar Dinge aufgreifen. Und ich muss auch selber gestehen, ich bin da auch noch ganz am Anfang, weil es ist sehr, 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 sehr viel und habe da bei weitem noch nicht alles mir angeschaut, durchgeklickt, aber ja, so den ersten Einstieg mal gemacht und erster Eindruck super, super cool, was da jetzt für speziell deutsches Badminton Deutschland so auf die Beine gestellt wurde.
Sag vielleicht nochmal kurz, wo man die genau findet oder wie man genau auf die stoßen kann, damit die Leute, die jetzt angefixt sind, sich das auch mal anschauen können.
Also ich glaube, der leichteste Weg ist, wenn man einfach auf badminton.de geht. Und ich schaue mal schnell, ob es noch auf der Titelseite ist oder ob das leider schon rausgerutscht. Ah, ich sehe es leider nicht mehr auf der Titelseite. Dann ist der Weg wahrscheinlich doch nicht der beste. Warte mal. Okay, ja, das ist jetzt schon mal hier ein gutes Beispiel, dass der Einstieg etwas schwieriger fallen kann. Ich glaube, wenn man einfach RTK Badminton bei Google eingibt, dann kommt man direkt auf die Startseite. Und dann muss man sich einmal anmelden und kriegt dann über das ist schon wieder falsch. man muss sich für einen Newsletter anmelden, über den man dann den Zugang zugeschickt bekommt.
Genau,
so funktioniert das Ganze. Vielleicht jetzt keine Werbung für die Zugangsfreundlichkeit gemacht, aber ja, jeder, der Google benutzen kann und RTK Badminton da einmal eingibt, der wird es, ich würde sagen, maximal nach 1-2 Minuten finden und hinbekommen. Also Newsletter-Anmeldung und dann kriegt ihr per Mail den Zugang und auch alle Infos, wie ihr da hinfindet. Also es ist auch ganz bewusst, glaube ich, so gemacht, dass es jetzt keine ganz öffentliche Seite ist, sondern es ist eine gewisse Zugangsbarriere in dem Sinne, dass man eben ja erstmal da diesen Newsletter auch braucht, aber es ist frei zugänglich, es ist für jeden, der da Interesse hat, erstmal verfügbar. Und genau, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist auch noch viel Work in Progress jetzt dann in Zukunft, dass sich das noch weiterentwickeln wird, aber der Startschuss, vor allem in dem Umfang, ist erstmal beeindruckend.
Ja, absolut. Und allgemein ist ja, glaube ich, wenn man sich auch heute Badminton.de angeschaut, wurden ja auch zwei, glaube ich, relativ wichtige Stellen im deutschen Badminton ausgeschrieben. Aber vielleicht können wir da nächste Woche drüber sprechen, wenn wir über die deutsche Meisterschaft sprechen, können wir vielleicht so eine Badminton-Deutschland-Folge draus machen, weil ja der Sportdirektor-Posten und der Cheftrainer-Posten, glaube ich, ab heute Mittwoch ausgeschrieben sind, öffentlich. Das heißt, da werden zwei Stellen neu besetzt. Ist natürlich, also vor allem für den Leistungssportbereich in Deutschland extrem wichtige Entscheidung oder wichtige Stellen einfach. Da ist sehr, sehr, sehr viel passiert sehr, sehr viel gerade im deutschen Badminton, auch in der Hinsicht. Neben dem neuen Design, Tobi, wie findest du das neue Design?
Bin auch hin und her gerissen.
Okay. Es ist auf jeden Fall moderner. Das kann man.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch immer viel. Also ja, ich finde es erstmal gut. Ich habe mich auch gesehen, neues Design. Sehr gut, dass man das erstmal angegangen hat. Ich weiß nicht, irgendwie der Federball oben drüber. Er sagt mir noch nicht so richtig zu, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen Gewöhnungssache.
Ja. Aber ja, zum Hintergrund, der Deutsche Badmintonverband hat ein neues, ja, ich weiß nicht, diese, ja, so ein neues, wie nennt man das?
Logo?
Logo, ja, so ein Markenauftritt vielleicht auch gemacht und ja, hat seinen Schriftzug auch verändert. Sieht alles anders aus, findet ihr auch auf badminton.de. Gut, Tobi. Wir haben schon über eine Stunde. Wollen wir den Rest für nächste Woche uns aufbewahren?
Heben mal den Rest uns für nächste Woche auf. Ja. Ich habe vielleicht noch eine abschließende Info, die noch ganz gut ist, weil es nur noch ein paar Tage geht, dass man, glaube ich, vergünstigt mit Rabatt EM-Tickets sich kaufen kann. Jetzt gibt es aktuell, ich weiß nicht, ob es da noch eine andere Rabattstufe gibt, aber ich glaube bis zum 31.01. gibt es noch vergünstigt Karten. Aber vielleicht dann auch noch als Hinweis, ich hoffe, dass wir schon ab nächste Woche auch hier nochmal ein Gewinnspiel starten können, wo ihr dann auch kostenlos EM-Tickets, natürlich viel besser als vergünstigt, bekommen könnt. Nee, aber die werden natürlich begrenzt sein. Ja, nee, also wer die vergünstigt, wer in der Größengruppe dahin will, holt euch auf jeden Fall da vergünstigt noch zu dem Tarif Tickets und das wäre genial, wenn es eine volle Halle gibt dann im April, glaube ich. Ja, im April dann in Saarbrücken und ja, das war so das Letzte, was ich euch noch mit auf den Weg geben will. Ansonsten freue ich mich auf dein Abschlusswort.
Ja, also das ist das, nochmal zur Info, dass das erste Mal ein Großereignis wie EM und WM im Badminton seit Jahrzehnten in Deutschland. Also es, und wer weiß, ob es dann wieder Jahrzehnte dauert, bis das wieder passiert. Und wenn alles gut läuft, glaube ich, kann man da auch deutsche Medaillen bejubeln oder dabei unterstützen. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Ansonsten wollte ich noch vielen Dank sagen für das Feedback zu unserer letzten Folge. Das war ja sozusagen die erste Folge, die wir mit wahrscheinlich jemandem relativ erstmal Unbekannten gemacht haben, aber ich glaube, oder so wie es gewirkt hat, ist es sehr, sehr gut angekommen. Ja, also wenn ihr da draußen denkt, ihr wollt auch mal hier zu Gast sein, dann könnt ihr uns
wir immer gerne natürlich schreiben.
Genau, wir sind käuflich. Ihr müsst euch nur gut anpreisen und natürlich nee, aber wir freuen uns auch immer über auch Anregungen für Gäste, wen wir mal hier einladen sollten. Auch wenn es Leute sind, die jetzt, sagen wir mal, nicht aus dem Leistungssport kommen oder irgendwie, die jetzt Tobi und ich erstmal kennen. Aber wenn ihr jemanden kennt im Badminton, wo ihr sagt, das ist, der hat was Interessantes zu erzählen oder der oder die ist eine interessante Persönlichkeit, dann schreibt uns gerne. Und ja, das war es soweit von mir.
Alles klar, dann habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder.
Ciao.
Ciao. Ah, ich habe noch eine Sache, die habe ich vergessen.
Okay, Tobi, das kriegen wir noch hin.
Das fällt mir jetzt noch ein. Und zwar war vor einigen Wochen auch wieder auf einem Turnier, habe ich meinen Lieblingsschiedsrichter wieder beobachten können, der... Ja, vor ganz vielen Folgen hatte ich das schon mal erzählt, der eine sehr, sehr gute Ansage in den Satzpausen hatte. Und zwar hatte er die Ansage auf Feld 3 noch 20 Sekunden, auf Feld 3 noch 16 Sekunden. Also der hier schon wirklich sehr korrekt war und finde ich seiner Zeit voraus. Und der hat wirklich eine neue, also es ist keine Ansage, sondern es ist ein Wort, das würde ich gerne auch mehr etablieren in der Sprache. Vielleicht hat es sogar mal Potenzial zum Jugendwort des Jahres und es löst auch mal das Problem, um Folgen abzumoderieren, wo ich ja immer noch nicht so das Richtige gefunden habe. Aber es vereint wirklich alles in einem und zwar wenn das Einspielen eingestellt werden soll, sagt man ja als Schiedsrichter, wenn ich richtig informiert bin, bitte das Einspielen einstellen. Aber ja, das ist viel, viel, viel leichter gelöst, denn er sagt einfach nur, reicht. Und ich finde, das ist wirklich eine wirklich hervorragende Aussage. Und ist auch absoluter würdiger Abschluss, wie ich gerne jetzt die Folgen beenden würde. Also in dem Sinne, Shuttle Talk, erste Folge des Jahres, reicht. History is
made. Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?